in dieses Wort auch heute Abend hineingeführt. Und wir bitten, dass Hans-Peter in guter Weise zu uns reden kann, sodass wir deine Stimme hören. Und dass wir dadurch deine Botschaft auch bekommen. Und dass wir diese Botschaft nicht nur hören, sondern dass wir sie gerne hören und dann unser Leben auch danach ausrichten. Und segne du diesen Abend und auch die kommenden und segne dann auch die Abende mit Ulrich Barzani. Amen.
Amen. Das ist auch der Grund übrigens, warum wir den ABS jetzt den Dienstag und nächsten haben, aber dann setzen wir aus, weil dann ist eben der Barzani und nach dem Barzani machen wir nochmal ein ABS. Gell? Das ist der Grund. Ich finde auch die Themen Zweifeln und Glauben, Leiden und Verzweifeln, Leben und Sterben ganz passend für Leute, die es noch nicht unbedingt gläubig sind, weil das einfach interessante Lebensthemen sind. Und von daher ist es nicht schwierig einzuladen. Ich habe ein Thema, wo man denkt, da traue ich mich keinen einladen, aber das finde ich super, dass es so formuliert ist. Gut, danke Gerhard. Und jetzt fangen wir an. Wir haben jetzt Abend Bibelschule, das heißt, es geht wirklich um die biblische Botschaft um Jesus Christus. Und da wollen wir ein bisschen in die Tiefe schauen. Das ist ja der Sinn vom ABS, nicht evangelisieren, nicht Menschen zum Glauben bringen unbedingt, obwohl das auch immer wieder geschieht, sondern wirklich, ich bin Christ und ich möchte wissen, wie kann ich mit Jesus im Alltag leben? Das ist, worum es geht. Und ich habe mir jetzt ausgewählt, eben diesmal Matthäus Kapitel 5, ein Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja die längste Predigt Jesu, die wir in der Bibel haben. Die geht über 3 Kapitel, beginnt mit den Seligpreisungen, die was die meisten von uns kennen, und geht dann weiter im Kapitel 5 mit Vers 17 bis zum Ende über die 6 Abende, die wir jetzt gemeinsam haben. Und bei den 6 Mal, wo Jesus sagt, wenn Sie eine Bibel dabei habt, zum Beispiel, da sagt Jesus, ich lese nur den ersten kurz vor, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer töten wird, der ist dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Und so weiter. Und was da 6 Mal geschieht ist, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und man kriegt so irgendwie den Eindruck, also das, was im Alten Testament steht oder gesagt wurde, Jesus hebt es irgendwie aus und bringt jetzt was Neues. Den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man das so durchliest. Aber darum ist es umso interessanter, dass gerade davor Jesus sagt im Vers 17, und das wird jetzt die erste Einheit sein, das zu verstehen, da sagt Jesus, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, Jesus ist nicht gekommen, das Alte Testament aufzulösen, sondern er erfüllt das Alte Testament. Wir müssen verstehen, jetzt kannst du glaube ich anfangen, Simon, im Alten Testament, da gibt es insgesamt, ich habe es nicht gezählt, aber Theologen haben mir das gesagt, 613 Gebote. Insgesamt, wenn du jetzt Gebote anschaust, waren 613. Ihr einer sagt 614, aber ist mir ziemlich gleich. In der 613, da ist das moralische Gesetz, das sind die 10 Gebote. Die sind uns mehr oder weniger geläufig. Wenn wir es jetzt nicht kennen, wir wissen zumindest, dass es die 10 Gebote gibt. Das war es eigentlich bei uns noch fast jeder. Dann gibt es das Zivil- und Sittengesetz, da sind hunderte von denen. Das regelt zum Beispiel, wie damals die Israeliten zusammengelebt haben. Das war wie bei uns jetzt das Buch, was der Richter hat, was richtig und was falsch ist. Und du kannst im Alten Testament lesen, wie ist es jetzt? Wenn jetzt der Stier, wenn dein Stier den Zaun von Nachbarn niederreißt und dann das kleine Kalb niedermacht, was weiß ich, wer ist jetzt schuld? Dein starker Stier oder der schwache Zaun oder was immer? Die Dinge sind geregelt in diesen Sittengesetz und vieles mehr. Dann gibt es noch das Zeremoniengesetz oder das priesterliche Gesetz. Die Leviten, das waren ja die Priester Und die haben den Opferritus gemacht. Und da gibt es wiederum viele Gesetze. Und drum, das sind die Leviten. Drum, wir sagen, jetzt lese ich die Leviten einmal. Das Kind, ich sage dir jetzt, was richtig ist. Von daher kommt das. Gell? Und wenn man die zusammenzählt, dann hast du eben die 613 Gebote. Und jetzt ist die Sache die, im Alten Testament hat es viele Gebote gegeben, aber die Israeliten haben es nicht einhalten können. Und das war ein Problem. Sie haben dauernd das Gesetz gebrochen, was Gott ihnen gegeben hat. Gott hat es gewusst und darum hat er ihnen ein Opfergesetz gegeben, wo du ein Opfer bringen konntest, ein Schafi oder ein Daum oder ein Kävi. Das wurde geschlachtet und das wurde für deine Sünde, das Blut von diesem Tier steht ein für deine Sünde. Da muss man verstehen, Blut steht in der Bibel für Leben, nicht für Tod. Und dieses Blut, das bringt dir Leben, es bringt dir in die Beziehung zu Gott zurück. Nun, wir wissen im Neuen Testament, wir brauchen keine Sonntag, wo wir in die Kirchen gingen, wir schlachten keine Kühe mehr und keine Schafe mehr, sondern Jesus Christus ist für uns gestorben, ein für alle Mal. Er hat für uns den Tod getragen, hat sein Blut vergossen, damit wir leben. Jetzt stellt sich für uns die Frage, für einen Christen, ja, gelten für uns dann überhaupt die Gebote noch? Wenn Jesus alles erfüllt hat, müssen wir dann überhaupt die 10 Gebote noch halten? Bleiben wir jetzt einmal bei den 10, weil die sind uns geläufiger. Und es ist interessant, im Neuen Testament, da lesen wir über das Alte Testament Folgendes. Das wird genannt das Gesetz, die Tora. Da wird gesagt, zum Beispiel im Hebräer, das Gesetz ist schwach, es ist nutzlos, es hat nichts zur Vollendung gebracht. Es steht, das Gesetz ist ein Dienst zur Verdammnis und zum Tod. Also dort möchte man sich jetzt denken, also wenn das so ist, dann vergiss das Alte Testament, brauchen wir gar nicht mehr. Paulus sagt, ihr seid nicht unter dem Gesetz, unter dem Alten Testament, ihr seid unter Gnade. Andererseits wird im Neuen Testament gesagt, dass das Gesetz gut ist. Im 1. Timotheus, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Im Römer 3, 31 sagt der Paulus, heben wir das Gesetz auf, weil das haben sie ein paar gedacht. Und Paulus hat gesagt, keineswegs, wir bestätigen es. Und jetzt bleibt die Verwirrung und in der Bibelschule, da studieren wir ja auch die Bibel, ist das eine der meistgestellten Fragen. Ja, wir jetzt, gilt jetzt das Gesetz noch für uns oder nicht? Ist es gut oder schlecht, sollen wir es machen oder nicht? Und über das möchte ich jetzt die ersten paar Minuten nehmen, um das zu erklären. Wie Jesus die Bergpredigt gepredigt hat, kam er ja, um Evangelium, gute Botschaft zu bringen. Wisst ihr, was für die Israeliten eine gute Botschaft gewesen wäre? Wenn Jesus gesagt hätte, ihr Juden, ihr habt im Alten Testament 613 Gebote, aber die habt ihr nie halten können. Wisst ihr, was ist eine gute Botschaft? Wir streichen 500. Dann habt ihr nur noch 100, mit denen kommt ihr zusammen. Eine gute Botschaft wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hat, jetzt habe ich 10 Gebote gegeben, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Aber das habt ihr auch nicht gehalten. Aber das ist eine gute Botschaft. Ich streiche jetzt für die 10 6, dann habt ihr nur noch 4 und dann wirst du wohl zusammenkommen. Aber Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Da werden ein paar so die Religiösen, die Pharisäer, werden gesagt haben, ja, bin ich dabei, passt. Ich habe noch keinen umgebracht. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zornig ist, der ist bereits schuldig. Wenn sie denkt haben, das schaut jetzt schlecht aus. Im Alten Testament hat es geheißen, du sollst nicht Ehe brechen. Und die religiösen Leute werden gesagt haben, ja, passt, habe ich geschafft, bis heute gehalten. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat die Ehe schon gebrochen. Das schaut nicht gut aus. Das heißt, das, was Jesus hier gebracht hat, das war keine gute Botschaft, das war eine schlechte Botschaft für die Leute. Und darum ist das so verwirrend. Und ich möchte jetzt mit 3 Punkten erklären, wie man diesen Gegensatz versteht oder aufhebt. Und da habe ich drei Punkte. Der erste Punkt ist der Zweck oder die Bedeutung vom Gesetz. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Der zweite Punkt ist der Effekt, was bewirkt das Gesetz bei uns? Und der dritte Punkt, wie erfüllt man das Gesetz? Das sind die drei Punkte hier zusammen. Punkt Nummer eins. Die Frage ist, warum gibt uns Gott, unser Schöpfer, ich bleibe jetzt nur bei den 10 Gebote, vergesst die anderen 603. Ich bleibe nur bei den 10. Warum gibt Gott uns 10 Gebote, die du bis heute noch kein Mensch wirklich eingehalten hat? Am Dauernhof kann man ja Regeln für die Bibelschüler und so weiter. Man lernt über die Jahre, wenn du eine Regel machst, die was keiner einhalten kann, das ist eine schlechte Regel. Das heißt, wenn ich in der Bibelschule eine Regel mache, so, ab morgen stehen wir jeden Tag um 4 Uhr auf, und schneibt und der man mit den Hinterhosen im Schneider ausbeten und nachher kriegt er das Brot zu essen und so weiter. Und das ist die Regel für die Bibelschule. Wenn ich so eine Regel mache in der Bibelschule, da waren wir bald allein da und ich tat es auch nicht. Das heißt, jede Regel, die man nicht einhalten kann, ist eine schlechte Regel. Das ist eine schlechte Pädagogik. Jetzt ist die Frage, ist Gott ein schlechter Pädagoge? Weil der hat uns Regeln gegeben, die was kein Mensch einhalten kann. Und um das zu besprechen, möchte ich zwei Bibelstellen am Anfang anschauen. Und zwar 1. Johannes 3, Vers 4. Da sagt der Johannes, jeder, der sündigt, bricht das Gesetz. Das heißt, er sagt, das Gesetz, ich habe da so ein Blattl probiert, das ist gut. Das ist die Linie, das ist Gesetz. Bleiben wir bei den 10 Gebote, das ist es. Und es gilt, das Gesetz zu befolgen. Das Problem ist, wenn jemand sündigt, das heißt, er schafft es nicht, das ist die Sünde, dann hat er das Gesetz gebrochen. Der Maßstab, den er erreichen sollte, ist das Gesetz, aber das schafft er nicht. Also, sündigen bedeutet, das Gesetz zu brechen. Im Römer 3, 23 sagt der Apostel Paulus, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jetzt ist der Maßstab, was wir erreichen sollten, ist jetzt die Herrlichkeit, sagt er. Ich komme gleich drauf, was das ist. Die Herrlichkeit, aber alle haben gesündigt, wieder das Gleiche, und sie erlangen es halt nicht. Sie schaffen es nicht. Sie kommen nicht zur Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist der Charakter Gottes. So ist Gott. Jetzt ist interessant, Johannes sagt, sündigen heißt das Gesetz zu brechen, das schaffen wir nicht. Paulus sagt, sündigen heißt die Herrlichkeit Gottes zu verfehlen. Das schaffen wir nicht. Wenn man jetzt die zwei Verse zusammengibt, dann erkennt man etwas, nämlich das Gesetz Gottes und die Herrlichkeit Gottes ist dasselbe. Jetzt ist die Frage, was ist die Herrlichkeit Gottes? Und die Herrlichkeit Gottes, kannst du im Lexikon nachschauen, ist nichts anderes wie der offenbarte Charakter Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist der Charakter. Wo wir vor 2000 Jahren gelebt hätten und hätten Jesus gesehen, so wie Jesus an Leprakranken geheilt hat, wie er Jesus mit Kindern gespielt hat, wie er Jesus geredet hat, hätte man gesagt, so ist Gott. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Gott wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das steht im Johannes Kapitel 1, Vers 14. Jetzt heißt es Folgendes. Vielleicht manchmal ist ein hilfreicher negatives Beispiel. Wie ist das Gesetz nicht entstanden? Das Gesetz ist entstanden, es repräsentiert, so ist Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau auf Jesus oder schau auf die 10 Gebote, ein und dasselbe. Wie ist das Gebot nicht entstanden? Ob man sich als Kind oder vielleicht als Erwachsener denkt man sich, Gott schaut zu euch, ein paar Engel stehen hinter ihm, das ist eine Karikatur, gell? Und ein Engel sagt, du Gott, da ist echt ein Problem, schau, da bringt einer den anderen um, das ist nicht gut. Dann sagt Gott, ja, weißt du was, dann mach mal ein Gebot, du sollst nicht töten, das wird helfen. Okay, sollst nicht töten, Gebot. Dann sagt der nächste Engel, ja, aber Gott, das ist ja gar nicht das Problem, Weißt du, warum der ihn umgebracht hat? Weil der hat mit seiner Frau geschlafen. Jetzt ist er so zornig, wenn er ihn umgebracht. Dann sagt der andere Engel, ja, dann müssen wir was anderes tun. Dann müssen wir noch ein zweites Gebot machen, du sollst nicht Ehe brechen. Vielleicht hilft das. Dann sagt der dritte Engel, aber weißt du, das ist auch nicht das Problem. Weißt du, warum der Ehe gebrochen hat mit deiner Frau? Weil der hat ihm was gestohlen. Jetzt hat er sich an die Frau rangemacht, war erfolgreich, hat mit ihr geschlafen und dann hat ihn der umgebracht. Also müssen wir halt noch ein Gebot machen, du sollst nicht stehlen. So ist es, sind die 10 Gebote nicht entstanden. Wisst ihr, warum die 10 Gebote sagen, du sollst nicht töten? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil Gott ist das Leben. Warum sagen die 10 Gebote, du sollst nicht lügen? Weil Gott ist die Wahrheit. Warum lesen wir, du sollst nicht falsches Zeugnis reden? Weil Gott nie falsch über jemand redet. Warum steht, du sollst nicht Ehe brechen? Weil Gott ist absolut treu und der Sohn ist absolut treu seinem Vater gegenüber. Warum steht, du sollst Vater und Mutter ehren? Weil der Sohn Gottes tut immer das, was dem Vater gefällt. Warum steht, du sollst den Feiertag heiligen? Weil Gott am 7. Tag geruht hat. Das heißt, die 10 Gebote repräsentieren den Charakter Gottes. So ist Gott. Das heißt, Gott hat die 10 Gebote nicht in erster Linie gegeben. Ja, du, die stehen jetzt, sagen wir, du nicht stehen. Die bringen um, sagen wir halt, du sollst nicht töten. Nein, es ist viel mehr. Es repräsentiert, so ist Gott. Also zum Punkt Nummer 1. Was ist der Zweck oder die Bedeutung vom Gesetz? Der Zweck oder Bedeutung ist, es offenbart den Charakter Gottes. Damit zum Punkt 2. Was bewirkt es jetzt, wenn ich die 10 Gebote, das Gesetz lese, was den Charakter Gottes offenbart, was bewirkt es bei mir und bei dir, wenn wir ehrlich sind? Es zeigt mir, dass ich nicht so bin wie Gott und wie Gott mich haben möchte. Das heißt, es zeigt die Unfähigkeit, das Versagen des Menschen. Ich möchte es so erklären. Ihr kennt die Geschichte oder die meisten von euch im Alten Testament am Berg Sinai. Da ist Mose aufgegangen, 40 Tage, und hat oben die 10 Gebote bekommen, in Stein geschrieben, mit Gottes Finger. Dann das erste Gebot ist, du sollst Gott alleine ehren und so weiter, keine anderen Götter geht's weiter neben mir haben und so weiter. Das erste Gebot. Es gibt nur einen Gott und den soll man ehren. Jetzt der Moses haut die 2 Steintabletten da und geht alle. Was ist das erste, was er sieht? Die ganzen Israeliten tanzen um ein goldenes Kalb. Und er ist schockiert. Er schmeißt die Dorf in alle, muss sich ein paar neue holen dann. Aber wisst ihr, was da wichtig ist? Gott hat nicht was Neues über Menschen gelernt. Der Mensch hat etwas Neues über sich selbst gelernt. Nämlich, der Mensch hat erkannt, wir können Gott nicht dienen, so wie wir sollten. Es zeigt das Unvermögen des Menschen. Und ich möchte es, im Römer 7 ist wunderbar beschrieben, da kann man es ein bisschen anschaulicher machen noch. Im Römer 7, Vers 7, da beschreibt der Paulus dieses Dilemma mit dem Gesetz. Er sagt, Römer 7, Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das ist die Frage. Ist es gut oder schlecht? Das haben sie damals schon gefragt, die Christen. Ist es Sünde? Das sei ferne, sagt der Paulus. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Ein bisschen ein komplizierter Text. Wenn du jetzt noch nicht viel Bibel gelesen hast, denkst du, ja, ist gerecht, dass da steht. Was heißt das? Wisst ihr, was das heißt? Ich nehme das Beispiel oft, aber ich kann mich erinnern, wie die Lisa geboren ist, das war unsere zweite. Da war ich dann, die ist noch ein gutes Jahr, auch ein Lukas geboren. da war das Krankenhaus noch da oben. Und da war ich halt da mit dem Lukas allein daheim ein paar Tage, weil die Lore eben im Spital war mit der Lisa. Aber ich war bei der Geburt dabei, alles gut gegangen, hat uns gewollt, gefreut und so weiter. Aber ich habe ein bisschen Stress gehabt, weil ich habe nie gewickelt und so weiter. Das ist halt nicht so gewesen. Aber jetzt habe ich es halt da müssen und das war ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall war ich halt dann halbwegs spät. Und ich weiß noch, am nächsten Tag habe ich da in Lukas halt fertig machen müssen und bin in den Dauernhof angefahren, mitgenommen, in den Kindersitz und so weiter. Und ich war eigentlich, es war ein schöner Tag, ich war fröhlich, weil ich ja gewiss, die Lisa ist gesund geboren und so weiter. War die Sonne hat geschienen, alles, ein Apriltag war es, und bin runtergefahren, da bei der Ramsauer Straße halt, habe ich einen Stress gehabt, da bin ich halt schleunig gefahren. Da ist 40 oder was, ich bin 100 oder was so gefahren. Auf jeden Fall, ich habe ins Spital angeschaut, war glücklich, fröhlich, überhaupt kein Problem, schöner Tag. Bis ich dann Erlbacher reinkomme bei der Kurve. Und da steht der schon da. Und nachher, es war aber ein netter Kerl, bin ich stimmlich mit mir erklärt, ich habe echt einen Stress mit denen und bin gerade vor der Wohnung. Er hat gesagt, ja, dann passt es vorbei. Aber, wisst ihr was, die Geschichte hat mir geholfen zu verstehen, weil ohne Gesetz, solange kein Gendarme da gestanden ist, jetzt heißen sie ja Polizisten, solange der nicht da gestanden ist, war ich total fröhlich, frei. Kein Problem. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ohne Gesetz lebst du, kein Problem. Jetzt kommt das Gesetz rein und auf einmal denkst du, ich bin ein Schwerverbrecher. Seht ihr, genau das hat das Gesetz bewirkt. Das Gesetz hat uns gezeigt, du kannst nicht so leben, wie du gemacht bist. Du schaffst es nicht, du brauchst mich. Und was bewirkt das Gesetz jetzt? Im Galater 3, Vers 24 steht es wunderbar. Galater 3, Vers 24, da steht, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, das griechische Wort ist Pädagogus, unser Pädagoge auf Christus hin, der uns zu Christus führt, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das heißt, wenn ich erkenne, wow, bei mir fällt es aber weit von dem, was ich sein soll. Wenn Jesus gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, denke ich mir, ja, das ist okay. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, schaut überhaupt nicht mehr gut aus. Wenn das so ist, dann fällt es weit bei mir. Das ist ein Pädagoge zu Christus hin, wo ich dann sage, Herr Jesus, ich glaube, ich brauche eine Hilfe. Komm in mein Leben. Das bewirkt das Gesetz, es treibt uns zu Christus. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus möchte uns nicht niedermachen. Mir, unter Menschen ist leider oft so, dass man jemand sagen, wie weit das fällt bei ihm, damit er sich schlecht fühlt und schuldig fühlt, weil das braucht er. Das tut Gott nicht. Gott tut es, damit er uns frei macht. Damit er sagt, Hans-Peter, weißt du was, du brauchst das gar nicht schaffen. Ich will es schaffen. Du brauchst es gar nicht meistern. Ich will es meistern. Und ich will in dein Leben kommen. Es ist eine unheimlich befreiende Botschaft. Wenn man erkennt, ich schaffe es nicht und geht zu Jesus. Und ich habe gerade heute Abend auf der Reise so einen Christen getroffen, ich habe gesagt, und weißt du was, ich habe mich so bemüht, ein guter Christ zu sein. Und dann weiß ich schon, wie es weitergeht. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin ein totaler Versager. Gott ist enttäuscht mit mir und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Zu den Leuten, denen gebe ich über die Hand und sage, gratuliere, du hast es geschafft. Du bist am besten Weg. Weil du hast jetzt endlich kapiert, dass es du nicht schaffst. Und du brauchst es nicht schaffen. Darum brauchst du Jesus. Übrigens, wisst ihr was? Das wissen auch oft viele nicht. Du kannst Gott nie enttäuschen. Das wissen viele nicht. Gott ist nie enttäuscht von dir. Weißt du, warum nicht? Weil im Deutschen hört man das gut. Um enttäuscht zu werden, müsste Gott sich vorher getäuscht haben in dir. Aber Gott kennt dich genau. Und darum ist Gott nie enttäuscht. Er weiß ja genau, was du hast. Und er hält dich gern. Das ist so eine befreiende Botschaft. Ich bin geliebt, weil Gott mich genau kennt. Und Gott liebt dich nicht trotz deiner Probleme, er liebt dich mit deinen Problemen. Das ist so befreiend. Aber er sagt uns hier in der Bergpredigt, kommt zu mir. Allein schafft es nicht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zum dritten und zum letzten Punkt jetzt, nämlich, wie wird das Gesetz erfüllt? Wir haben gelesen in Matthäus 5, glaubt nicht, Matthäus 5, Vers 17, glaubt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und bevor ich jetzt eine Erklärung gebe, möchte ich einfach drei Bibelverse lesen. Habe ich die eigentlich oben oder nicht in der Outline? Ne? Wahrscheinlich nicht. Gell? Warte mal, wo habe ich jetzt die? Wenn man denkt, die hätte ich draufgeschrieben. Aber. Nein, müsst ihr es einfach aufschreiben oder merken oder was weiß ich. Und zwar die erste Stelle, Kolosser 1, 25 bis 27. Kolosser 1, 25 bis 27. Da sagt der Apostel Folgendes. Es genügt 26 und 27 eigentlich. Kolosser 1, 26, 27. Da sagt Paulus, ich erzähle euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Das hat keiner kapiert, weder der Jesaja noch der Jeremia und sonst auch keiner im Alten Testament. Es war verborgen. Jetzt aber ist es seinen Heiligen, das heißt den Gläubigen, offenbart geworden. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, und jetzt kommt das Geheimnis. Das Geheimnis ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Christus in uns, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Ein zweiter Vers im Alten Testament, Jeremia 31, Vers 33. Jeremia 31 und Vers 33, da sagt Gott durch den Propheten, ach schau, Simon, ich bin beeindruckt. Jeremia 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott sagt dir, ich werde mein Gesetz nicht mehr auf zwei Steintafeln schreiben. Nein, ich werde mein Gesetz in euer Inneres hineinschreiben. Da schreibe ich es rein. Und der dritte Vers, Hesekiel 36, Vers 27. Hesekiel 36 und Vers 27. Da sagt Gott durch den Propheten, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Da sagt er, ich werde meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde machen, dass ihr meine Gebote haltet. Wer macht's? Er, nicht wir. Wenn man jetzt die drei Verse zusammengibt, Paulus sagt, das Geheimnis ist Christus in euch. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, das zu tun. Im Alten Testament steht schon prophetisch, hunderte Jahre davor, er wird die Gebote nicht mehr auf Tafeln schreiben, in unser Inneres, aufs Herz wird er schreiben. Und Hesekiel sagt, wenn er in uns lebt, mit seinem Geist, wird er machen, dass wir in seinen Ordnungen leben. Dann glaube ich, sagt es Folgendes. Und zwar, das, was im Alten Testament ein Befehl, ein Gebot war, ist im Neuen Testament ein Versprechen geworden. Alter Bund, Gebote und Befehle, im Neuen Bund Versprechen. In der Geschichte gehört, das stimmt anscheinend, aber man nicht, ich sage gleich. Aber in England war einer, der Bank ausgeraubt, ist erwischt worden dabei und ist eingesperrt worden, mehrere Jahre. In seiner Zeit im Gefängnis hat er aber durch einen Gefängnisseelsorger zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Er ist Christ geworden. Und er hat sich gesagt, wenn ich da freilassen will aus dem Gefängnis, das Erste, was ich tue, ich gehe in eine Kirche. Ich möchte Gott danken, dass ich ihn kennengelernt habe im Gefängnis. Und dann ist wieder, kommt der Tag, wo er entlassen wird, er geht aus, er geht in die Kirche, in den Gottesdienst und er setzt sie nieder. Und dann die englischen Kirchen, also sind viel so Stornkirchen mit Storndinger drin. Und da sind die 10 Gebote aufgelistet. Und er liest durch die 10 Gebote und da steht, du sollst nicht stehlen. Und er denkt sich, na Hilfe, das ist das Letzte, was ich brauche. Ich weiß, ich bin ein Dieb. Ich weiß, ich habe gestohlen. Und jetzt verdammt mich das schon wieder, du sollst nicht stehlen. Er wollte zuerst eigentlich gleich gehen, aber er ist dann sitzen geblieben und hat es nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen. Und dann hat sich was geändert in dem Lesen. Er hat dann gelesen, du sollst nicht mehr stehlen. Es war nicht mehr, du sollst nicht stehlen, sondern es war, du musst nicht mehr stehlen. Du bist frei. Weil ich wohne jetzt in dir, ich bin kein Dieb und ich werde helfen dabei, du musst nicht mehr fladern. Und das ist genau, was Paulus sagt im Römer Kapitel 6, Vers 14. Im Römer 6, Vers 14, da sagt der Apostel Paulus, ich lese es vor, die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Das heißt, du musst nicht mehr stehlen. Sie wird dich nicht mehr beherrschen, denn du bist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du bist unter Gnade. Das heißt, ich bin frei, ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin ein freier Mensch. Natürlich, als Christ kann man sündigen, natürlich. Aber du musst nicht mehr. Und darum, das ist die befreiende Botschaft, Jesus sagt, das Gesetz und Sünde ist nicht mehr dein Sklaventreiber. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern du bist frei. Du kannst auch anders. Du kannst nicht sündigen. Und wisst ihr was, das ist die gute Botschaft und das möchte ich ganz persönlich auch sagen. Wenn du vielleicht ein Problem hast mit Lügen, dir fällt auf, wenn du ehrlich bist, ich sage sehr oft die Halbwahrheit. Ich tue zwar nicht ganz liegen, aber halbert liegen. Dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Du musst es nicht mehr tun. Du bist frei. Es ist unheimlich befreiend zu erkennen, ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Ich muss nicht mehr sündigen. Wenn du vielleicht ein Problem hast mit schlechten Nachreden, es fällt dir sehr leicht, über andere schlecht zu reden, hinterm Buckel. Ja, gute Botschaft für dich. Du musst es nicht mehr tun. Du musst nicht mehr falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du bist frei. Du kannst es tun, aber du musst es nicht mehr. Vielleicht hast du Probleme mit Treue, auf Zeiten gehen, Ehebruch. Ja, gute Botschaft für dich. Du kannst aufhören damit. Du bist kein Sklave mehr. Und das muss uns bewusst sein, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen, aber ich erfülle es, nicht ihr. Und dann wird uns bewusst, wie notwendig wir Jesus in unserem Leben brauchen. Weil nur er kann dieses Leben leben, das was wir nicht können. Und er tut es. Noch ein letzter Gedanke vor der Pause. Manchmal kommen Christen jetzt schon wieder im Stress, dass dann sagen, ja, aber ich bin doch Christ, Jesus wohnt doch in mir, aber jetzt habe ich trotzdem wieder schlecht geredet. Also tu das bei mir nicht, hilft es bei mir nicht. Nun, ein Vers noch vor der Pause. 2. Korinther 3, Vers 17. 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Da sagt der Apostel Paulus: Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was wir gerade gesagt haben, du bist frei, du musst nicht mehr. Und in Vers 18 sagt er dann: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit, da sind wir wieder bei der Herrlichkeit, der Charakter. Wir schauen den Charakter Gottes an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und er sagt hier zwei Dinge, nämlich er sagt, wir werden verwandelt, das heißt, es ist ein Prozess, in dem du stehst. Drum, wir brauchen nicht sagen, ich bin verwandelt worden am Tag meiner Wiedergeburt. Wir brauchen auch nicht sagen, ich werde einmal verwandelt, wenn Jesus wiederkommt. Nein, wir werden Gegenwart verwandelt. Das ist ein Prozess, in dem wir alle stehen, wo Christus in uns arbeitet und uns in sein Bild verwandelt. Ja, man hat Rückschläge. Es haut dann wieder mal zurück. Aber Christus arbeitet weiter, wie es vom Geist, dem Herrn geschieht, nicht von uns. Er macht es. Alles, was wir tun müssen, ist, uns lieben lassen. Uns führen lassen. Mit Jesus unterwegs sein. Das ist unsere Verantwortung. Mit ihm leben. Empfangen von ihm. Indem wir das tun, ist Christus frei, in und durch uns zu wirken. Und es ist wirklich ein Vorrecht, einige Menschen, die mir Vorbild geworden sind, einfach wo man sieht, der lässt Jesus an sich ran. Der lässt zu, dass Jesus ihn liebt. Der lässt zu, dass Jesus ihn führt. Und da sieht man eine Veränderung und eine Verwandlung. Aber nicht von uns. Nicht zu sagen, so, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Da gibt es einen Spruch vom Zinzendorf, den ich sehr schätze. Das ist ein alter deutscher Kirchenvater. Aber einmal hat er zum Beispiel, das ist ein berühmter Satz von ihm, wo er so sieht, Jesus hängt am Kreuz und sagt zu ihm: Das habe ich für dich getan, was das tust du jetzt für mich? Bei dem Satz hat es mir aber schon zusammengezuckt. Er denkt, ich habe nichts zum Bieten, was soll ich geben? Der Satz ist nicht Evangelium. Ich schätze ihn sehr, aber nicht jeder Mann sagt immer alles, was recht ist. Das ist kein Evangelium, das ist Gesetz. Und Jesus sagt, ich habe alles für dich getan und ich werde es weiter für dich tun. Du bist mein geliebtes Kind. Schau nur auf mich, geh nur mit mir. Und du wirst von mir verwandelt werden, von einer Herrlichkeit zur anderen. Und wisst ihr was, Christen, die was so leben, das werden schöne Menschen. Christen, die was mit dem Gesetz leben, die werden ein bisschen verbissen. Da ist wenig Schönheit. Da ist so viel Rechthaberei. Es gibt so viele rechthaberische Christen. Das tut mir oft direkt weh. Aber das kommt daher, nicht weil sie schlecht meinen, die meinen es gut. Aber sie glauben, sie müssen jetzt das Leben leben und sie müssen sich anstrengen und dann schaut es eben ein bisschen verkrampft aus. Und das ist oft nicht sehr ansteckend für andere Menschen, sondern eher abstoßend. Die gute Botschaft ist das Attraktivste, was es auf dieser Welt gibt. Und die haben wir nur in Jesus Christus allein. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir die Einleitung gemacht und dann fangen wir an mit Töten und Zorn und so weiter. Es wird jetzt sehr praktisch. Die nächsten Stunden wird es darum gehen, wie sieht das Leben jetzt ganz praktisch im Alltag aus. Das wären die nächsten 5 Einheiten. Ah, jetzt gehen wir um in den Dauernhof, ist alles fertig drüben. Und um 9 Uhr treffen wir uns da wieder, eine halbe Stunde.